Im 1. und 2. Jahrhundert hat sich im Römischen Reich eine neue religiöse Bewegung ausgebreitet. Solche Ausbreitungen waren eher nicht so üblich, denn die meisten Religionen waren Volksreligionen und Ausbreitung kam höchstens auf dem kriegerischen Weg. Aber diese neue religiöse Bewegung breitete sich allein aus durch Weitersagen. Die Anhänger dieser neuen Bewegung verehrten einen einzigen Gott, den Gott Israels. Und zusätzlich verehrten sie noch einen ganz bestimmten Menschen. Und so etwas hatte es im Reich dann doch noch nicht gegeben. Dieser Mann war selbst Jude und das Skurrile an diesem neuartigen Phänomen war, dass dieser Mann zum Tode am Kreuz verurteilt worden war. Das war damals eine der brutalsten Arten der Hinrichtung. Und hinzu kam noch, dass der Mann relativ jung war. Er war ungefähr 30, als er starb. Und er wurde so in seinen besten Jahren quasi gekreuzigt. Und ein früher Tod galt in allen Religionen als Strafe der Götter. Ich meine, wir können uns ja mal die anderen Religionsstifter angucken, Mohammed, Konfuzius oder so. Die starben alle im allerhöchsten Alter. Oder schauen wir auf Abraham und Mose. Auch über sie wird gesagt, dass sie des Lebens satt starben. Jesus starb ganz jung. Und der Tod für die Anhänger Jesu war für alle eine fürchterliche Katastrophe. Die Verehrung eines Gekreuzigten wirkte auf die Juden super geschmacklos, weil der Kreuztod galt als Fluchtod. Und auch für die griechisch-römische Umwelt war das ziemlicher Unsinn, so einen Menschen zu verehren. Und zudem kam noch hinzu, dass die Religion doch eigentlich vom Guten und Wahren und Schönen handelte. Aber im Zentrum dieser neuen Religion, dieser neuen religiösen Bewegung, stand etwas so Furchtbares. Und doch, obwohl dieser Mann in einer ganz abgelegenen Provinz des Römischen Reichs gekreuzigt wurde, ganz weit ab von allen Metropolen, hat der Tod dieses Mannes Weltgeschichte geschrieben. Ich meine, wer beschäftigt sich heute noch mit dem Tod des Sokrates oder des Kaiser Augustus oder so? Das tun nur einige Fachleute. Aber über diesen Tod dieses Mannes erscheinen jährlich noch tausende Bücher und Zeitschriften. Es werden tausende Predigten und Vorträge gehalten. Wie kann das sein? Woran liegt das? Wie kann aus der Kreuzigung eines Mannes eine Botschaft werden? Etwas, das man verkündigt? Ich würde gern heute mit euch einsteigen in die Überlieferung dieses Geschehens, wie es der Evangelist Johannes aufschreibt. Wir haben es in Abschnitten gerade schon gelesen und ich möchte euch mit hineinnehmen, wie in dieser kurzen Szene, nur 13 Verse, eine Szene wirklich äußerster Auslieferung und Ohnmacht, dennoch das wahre Wesen Jesu, wahrer Mensch und wahrer Gott und Jesus als König, Priester und Prophet zum Vorschein kommt. So. Ich kann mich noch gut daran erinnern, bevor ich in Ebersbach studiert habe, habe ich in Köln studiert, Rallye und Deutsch auf Lehramt. Und da die Uni Köln mit der Uni Bonn im Fach Religion kooperiert, hatte ich im 4. Semester ein Seminar in der Uni Bonn. Da ging es um das Leiden und Sterben Jesu und weil die Uni Bonn im Bonner Schloss stattfindet, hatte ich dieses Seminar über das Leiden und Sterben Jesu, warum auch immer, in der Schlosskapelle. Es war wunderschön und ich habe das total genossen und dann habe ich mich wieder in den Zug zurück nach Köln gesetzt und bin ins Philosophikum gefahren und es hört sich wirklich auch tausendmal schöner an, als es ist, denn das nächste Seminar, ich hatte irgendwas mit Ethik, hatte ich in einem Raum ohne Fenster und weil dieser Kontrast so wild war, habe ich wirklich jede Sekunde in dieser Schlosskapelle genutzt. Und für mich ganz persönlich ist deswegen so das Leiden und Sterben Jesu auch immer verknüpft mit irgendwie so ein bisschen was Schönem. Und wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, dann scheint es Johannes ehrlich gesagt ähnlich gewesen zu sein. Sicherlich aus anderen Gründen, aber der Tod Jesu scheint für Johannes etwas Majestätisches zu haben. Er verzichtet zum Beispiel komplett auf irgendwelche gruseligen Details der Kreuzigung oder es wird auch kein Wort der Klage laut, so wie zum Beispiel bei Matthäus. Da ruft Jesus ja bevor seinem Tod noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Johannes erwähnt die Kreuzigung eigentlich nur in einem Nebensatz und dafür steckt in jedem einzelnen Wort so viel gute Nachricht, so viel, dass uns mehr über Jesus erkennen lässt. Und wir wollen heute mal ein bisschen ins Detail der Kreuzesszene reingehen. Und es wird keine, das nehme ich mir jetzt so mit in den Alltag, Predigt, sondern es wird vielleicht eher eine, das habe ich heute neu über Jesus gelernt, Predigt. So ein bisschen als Erwartungsmanagement. Aber ich dachte, an Karfreitag kann man das ja wirklich mal gut machen. Und im Englischen heißt Karfreitag zum Beispiel auch Good Friday, also guter Freitag. Und ich will euch mit hineinnehmen, wie das Kreuzesgeschehen, wie der Jünger Jesus beschreibt, der, von dem wir von der Autorschaft ausgehen und der selber am Kreuz stand, wie seine Darstellung eine Darstellung Jesu Wesens ist, das glorreich und herrlich ist. Eine wirklich gute Botschaft. Er schreibt, da überantwortete er ihnen, also Pilatus, Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Für den Kontext, das ereignet sich, nachdem Jesus einen erniedrigenden Prozess vor Pilatus, dem römischen Statthalter der Provinz Judäa, erlitten hatte. Pilatus war unter dem Namen Freund des Kaisers bekannt und er ließ sich von den jüdischen Schaulustigen dieses Prozesses, die gegen Jesus hetzten, überzeugen, ihn zum Tode verurteilen, obwohl er eigentlich Jesus für unschuldig hielt. Er wollte seine Stellung nicht verlieren und er war wahrscheinlich nicht genug von der göttlichen Existenz Jesu überzeugt, als dass er seine eigene dafür aufs Spiel setzen wollte. Und so verurteilt er Jesus zum Tod am Kreuz. Eine Strafe, die die Juden, die was gegen Jesus hatten und Jesus loswerden wollten, nicht hätten selber fällen können. Also brauchten oder missbrauchten sie die römische Besatzungsmacht in der Person Pilatus dafür. Und Pilatus stellt den Juden Jesus vor als seht den Menschen. Und er liefert ihn aus mit den Worten, seht euer König. Er will das Urteil nicht fällen über irgendwie einen unschuldigen Menschen, aber er kann das Urteil fällen und sich auch irgendwie lustig machen, indem er Jesus als König hinstellt. Nach dem Motto, ja, wenn sie es schon als Bedrohung sehen, irgendwie, dann sollen sie jetzt auch diese Konsequenzen tragen. Und durch weitere Provokationen erreicht Pilatus, dass die Hohepriester ihren Messias dann endgültig verwerfen. Auf den Ausruf von Pilatus, seht, euer König, antworten die Hohepriester nur, wir haben keinen König als den Kaiser. Pilatus zwingt die Hohepriester quasi dazu, sich von ihrer messianischen Hoffnung auf einen Messias und Retter ganz loszusagen. Fazit, sie wollen nicht Jesus, sondern Barabbas. Sie wollen nicht Gott, sondern den Kaiser. Und sie wollen nicht Wahrheit, sondern Macht. Und so liefert Pilatus Jesus aus. Und die römischen Legionäre übernehmen dann Jesus und er trägt den Querbalken seines Kreuzes selbst. Der Stamm, der steht bereits. Und er läuft zu dem Ort der Hinrichtung. Vermutlich ein Felsbruch, ein bisschen außerhalb der Stadt. Und der war aufgrund seiner Form, also seiner runden Form, die aussieht wie ein Schädel, als Schädelstätte bekannt. Golgatha. Und es muss ein wirklich langer und demütigender Weg dorthin gewesen sein. Wer später mit zum Kreuzweg kommen möchte, der kann das vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachempfinden. Und Johannes spricht nur in äußerster Zurückhaltung über das Kreuzigungsgeschehen an sich. Den ersten Adressaten des Evangeliums war es wahrscheinlich ohnehin bekannt. Und ich erspare euch jetzt auch mal die Einzelheiten. Aber man kann sicherheit mit Berechtigung sagen, dass ein Gekreuzigter 1000 Tode starb. Neben dem krassen Blutverlust führte die Position des Hängens zu einem so starken Druck auf dem Brustkorb, dass man erstickte, wenn man sich nicht aufstützen konnte auf die durchbohrten und zersplitterten Sprunggelenke. Es war ein wirklicher Tod für Verbrecher, zwischen denen Jesus dann ja auch gekreuzigt wird. Johannes der Täufer zum Beispiel stirbt allein im Kerker und Jesus stirbt hier vor aller Augen. Und wer er ist, das wird jedem verkündigt. Denn über ihm und über ihnen steht der jeweilige Grund der Verurteilung. Was über den Verbrechern stand, das wissen wir nicht. Johannes legt hier ganz klar den Fokus auf das Schild über Jesus und da steht Jesus von Nazareth, der König der Juden. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Jesus, der König. Pilatus schreibt es hier aus Rache und irgendwie um denen, die ihn unter Druck setzen, eins auszuwischen, so nach dem Motto, wenn es schon eine Bedrohung für euch sein soll, dann, dass ein normaler Mensch König sein will, dann sollen sie jetzt auch dazu stehen. Dann sollen sie jetzt auch die Konsequenzen davon tragen. Doch Gott gebraucht ihn, um die Wahrheit zu sagen. Er proklamiert Jesus als König. Ein Amt, das Jesus oft zugeschrieben wird. Wenn es darum geht, Jesus zu beschreiben, was er, wie er war und was er getan hat, dann wird oft das Bild des dreifältigen Amtes benutzt. Jesus als König, Priester und Prophet. Das hat sich die Kirchengeschichte im Laufe der Zeit so ausgedacht, um zu überlegen, ja, wie war denn Jesus nun? Wie können wir das beschreiben, wie er in der Bibel uns vorgestellt wird? Und um das zu vereinfachen, zusammenzufassen, wird es dargestellt als König, Priester und Prophet. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem ein oder anderen Lied. Und wenn uns jetzt hier in der Stunde des Todes Jesu etwas über sein Wesen gezeigt wird, dann wollen wir den Tod als Vollendung seines Lebens verstehen. Lass uns im Allgemeinen nicht nur auf den Tod, sondern auch auf sein Leben schauen. Und es lohnt sich, Jesus wirklich kennenzulernen. Ihr könnt dafür in die Evangelien schauen. Und da steht so, so viel drin, wie Jesus war und was er getan hat. Und wie Jesus auch ist. Und wie gesagt, die Kirchengeschichte hat sich eben für diese Zusammenfassung, die Form oder die Zusammenfassung des Werkes, die Form ausgedacht, König, Priester und Prophet. Jesus als König. Er herrscht über Gottes Reich. Er führt und schützt sein Volk. Er schafft Gerechtigkeit. Dabei ist er der König der Wahrheit. Er zieht ein in Jerusalem als demütiger König. Er regiert durch Liebe und Dienst. Seine Herrschaft ist nicht von dieser Welt und trotzdem real. Sie verwirklicht und vervollständigt sich in seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Seine königliche Herrschaft, seine Herrschaft über das anbrechende Gottesreich wird auch in dieser erniedrigenden Situation der Kreuzigung deutlich. Pilatus proklamiert es unfreiwillig. Jesus ist König. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Es folgen zwei Szenen unter dem Kreuz, die Johannes beschreibt. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Zuerst also eine Szene der Soldaten, die um Jesu Kleider würfeln. Jesus stirbt unbekleidet. Vielleicht hat er noch so einen Lendenschutz oder so, aber denk mal daran, als der Mensch nach dem Sündenfall seine Schuld erkennt und erkennt er auch seine eigene Nacktheit. Und Jesus, der für die Sünden aller stirbt, muss auch diese Nacktheit ertragen. Nun würfeln die Soldaten also um seine Kleider. Beziehungsweise scheinen seine normalen Kleider relativ leicht in vier Teile zu teilen gewesen sein. Und das war üblich. Das war eine Belohnung nach getaner Arbeit. Doch dann kommen sie zum Untergewand. Das ist auch einem Stück gewebt und es wäre zu schade, es einfach... Oh, es ist Freitag, deswegen gibt es die Glocken, wie cool. Es passiert gleich bestimmt nochmal, also sind wir darauf vorbereitet. Wir waren aber beim Untergewand, das man nicht zerteilen könnte, also verlosen sie es. Und das Erste, was daran bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass das eine Erfüllung der Schrift darstellt. Im Psalm 22, das ist der Psalm, der auch im Matthäusevangelium aufgegriffen wird, als Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wird auch das Verlosen der Kleider aufgegriffen. Da steht, sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Johannes ist es in seinem ganzen Evangelium extrem wichtig, Jesus als den Gottgesandten, den Verheißenen zu betonen. Und einmal mehr wird Jesus als der Erfüller der Schrift vorgestellt. Der Tod Jesu, der, wie ich zu Anfang gesagt habe, so sinnlos, so qualvoll, so grausam zu sein scheint, ist lange vorhergesagt. Hinzu kommt die Tatsache, dass ungenäht, also vom unteren bis zum oberen Stück, in einem Stück gewebt, dem jüdischen Brauch nach auch die Gewänder der Priesterschaft waren. Eine weitere Funktion Jesu, ein weiterer Wesenszug wird vorgestellt. Jesus ist nicht nur König, er ist auch Priester. Ihm wird das priesterliche Amt zugesprochen. Was bedeutet das? Also unter einem König können wir uns ja noch relativ viel vorstellen. Auch verstehen wir irgendwie, dass Jesus ein König von anderer Art ist. Er dient und herrscht nicht irgendwie wie ein Diktator oder so. Aber warum sollte Jesus jetzt auch ein Priester sein? Was hat das für eine Bedeutung? Dafür müssen wir uns einmal die jüdische Perspektivbrille aufziehen. Das priesterliche Amt kam nämlich bei den Juden dem Stamm Levi zu. So hat es Gott durch Mose damals anordnen lassen. Sie waren für die rechte und gesetzgemäße Ausübung der Opferung zuständig. Und ihnen kam die Aufgabe zu, für Recht und Ordnung im Volk Israel zu sorgen. Und das nicht nur durch Rechtsspruch, also sie waren nicht nur für die zwischenmenschliche Vermittler, sondern in der Vorstellung der Juden in erster Linie auch Vermittler vor Gott. Denn ein Leben losgelöst von Gott, das gab es in der jüdischen Vorstellung einfach nicht. Jede Schuld, die im Volk Israel begangen wurde, hatte seine spezielle Opfergabe, die erbracht werden sollte. Wenn jemand zum Beispiel eine Falschaussage getätigt hatte, musste man zur Wiedergutmachung, also damit die Ordnung wiederhergestellt war, ein weibliches Schaf als Sühnopfer bringen. Es gab verschiedene Opfer, Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, Sündopfer und Schuldopfer. Und das ist ziemlich kompliziert, ihr könnt es richtig gerne mal im dritten Buch Mose nachlesen. Aber auch die nicht-jüdische Umwelt opferte ihren Göttern. In einer Welt, wo alles religiös aufgeladen war und man ständig von der Existenz von Göttern ausging, waren Opfer wirklich an der Tagesordnung. Wir sehen das zum Beispiel, wenn Paulus und Silas einen Mann heilen, dann halten sie alle für Zeus und Hermes und kommen alle an und wollen ihn opfern. Wenn Jesus nun hier als Priester bezeichnet wird, wird damit auch sein Vermittleramt verdeutlicht. Während seines Lebens schafft Jesus Vermittlungen zwischen Gott und Menschen, indem er lehrt, zurechtweist, zur Umkehr aufruft, indem er mit den Ausgestoßenen ist, indem er die Liebe Gottes verkörpert. Und nun, im Moment seines Todes, wird er zum Vermittler, indem er selbst das Opfer ist. Jesus vermittelt zwischen Gott und Mensch, indem er selbst zum Opfer wird. Er bringt sich selbst als Opfer dar, einmalig und vollkommen. Er ist das Lamm Gottes. Er bringt sein Leben als Sühnopfer dar. Er tritt für uns ein. Und das hat so viel theologische Tiefe und man könnte sicherlich 100 Stunden darüber nachdenken. Und es haben sich sicherlich auch schon 100 Stunden Leute darüber gestritten, ob man das wirklich heute noch so sagen kann. Für die ersten Hörer des Evangeliums musste das nicht weiter erklärt werden. Ich habe schon gesagt, das war irgendwie total an der Tagesordnung. Jeder hat das irgendwie verstanden. Aber wir müssen vielleicht heute noch mal eine Extrarunde drehen, um zu verstehen, was Opfer in diesem Sinne hier meint. Es ist gut und richtig, das Kreuzesgeschehen hier auch aus dieser jüdischen Perspektive zu beleuchten, um die vielen versteckten Hinweise der Bedeutung des Kreuzes auch zu verstehen. Opfer hatte im jüdischen Denken die Funktion der Wiedergutmachung, also der Sühne, mit dem Ziel der Vergebung und Versöhnung durch Gott. Durch Handauflegung wurde im Judentum die Schuld auf das zu opfernde Tier übertragen. Das wurde getötet und das Blut an den Altar gestrichen. Blut ist in der jüdischen Vorstellung pures Leben. Deswegen darf zum Beispiel auch kein Blut gegessen oder getrunken werden. Wiederherstellung braucht Leben, weil Sünde den Tod bringt. Etwas wird um etwas anderes willen gegeben. Und ich glaube, dieses Konzept ist uns vielleicht gar nicht mal so fremd, wie es irgendwie anfänglich scheint. Jordan Peterson, ein zurzeit sehr populärer, aber auch wahnsinnig umstrittener Psychologe, schreibt oder sagt, dass Opfer der Grundstein einer funktionierenden Gesellschaft sind. Und freiwillig gewählte Opfer. Er sagt, sacrifice means that you give up something in the present because you think it can affect the future. Opfer meint, dass du jetzt etwas aufgibst, wovon du denkst, dass es deine Zukunft beeinflusst. Vielleicht hast du aufgehört zu rauchen, weil du nicht wolltest, dass deine Kinder es dir abschauen. Oder du hast auf das letzte Pizzastück verzichtet, weil du irgendwie ein Bild von dir im Kopf hattest. Opfer im Sinne des englischen sacrifice, nicht im Sinne des englischen victim, meint eine freiwillige Aufgabe von etwas für einen höheren Sinn. Jesus entscheidet sich im Gehorsam dazu, freiwillig den Kreuzestod zu sterben, was ist dieser höhere Sinn? Ich glaube nicht, dass dieser höhere Sinn darin besteht, einen zornigen Gott durch Menschenopfer zu besänftigen. Das würde wirklich nicht mit dem zusammenpassen, wie Johannes es sonst beschreibt, dass da ein Gott ist, der seine Menschen und seine Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde bringt, dass er Mensch wird, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Das passt irgendwie nicht. Nun, was ist der höhere Sinn? Warum braucht es Sühne? Warum braucht es Wiedergutmachung? Weil es eben noch nicht gut ist. Weil wir Schlechtes erleben und jeder von uns verletzt ist von dem Bösen des Menschen. Jeder von uns ist immer auch Opfer im Sinne des englischen Victim. Und natürlich ist jeder von uns auch immer Täter. Ob wir es wollen oder nicht, wir verletzen. Und wenn wir darauf schauen, schauen wir ja noch nicht mal auf das abgrundtief Böse, was die Welt eben auch kennt. Morde, Vergewaltigung, Folter. Ich weiß nicht, was das Schlimmste, das Böseste ist, was du dir so vorstellen kannst. Ich glaube, manchmal verlieren wir aus den Augen, wie gravierend das Böse ist. Wir verlieren in dieser Welt manchmal aus den Augen, was Sünde ist. Und nun braucht es Sühne für eine Welt, die von Sünde gefangen gehalten wird. Wie oft lebt diese Welt und wie oft leben wir in der Abkehr von dem lebendigen Gott? Und diese Verlorenheit, das Leid der Welt, die Sünde und auch Gottes Zorn darüber, all das erträgt und trägt Jesus am Kreuz. Es ist Gottes Initiative, seine unfassbare und bedingungslose Liebe für eine von Gott abgewendete Welt. Am Kreuz überwindet Gott durch Sühne die Macht von Sünde und Tod, indem er sie an sich selbst erleidet. In dem Moment des Todes liegt alle Schuld der Welt auf Jesus und er bringt sie in die größte Gottverlassenheit hinein, damit wir nicht in dieser Gottverlassenheit bleiben müssen. Das ist der höhere Sinn. Der Sinn, um dessen Willen etwas aufgegeben wird. Und ich hätte nie gedacht, dass ich die Obros mal in einer Predigt zitiere. Das sind christliche Rapper, ihr solltet die hören. Aber sie fassen es wirklich richtig schön zusammen. Also, Gott spielte auf dem Folterinstrument seine Symphonie der Liebe. Ich finde, das ist wunderschön und sehr lyrisch. Das hätte ich mir nie selbst ausdenken können. Gott spielt auf dem Folterinstrument seine Symphonie der Liebe. Es ist eigentlich so schade, dass Karfreitag nur einmal im Jahr ist, denn allein über die Funktion des Hohepriesters kann man so viel reden und so viel nachdenken. Wir halten also fest, Jesus, der hilflos am Kreuz hängt, wird allein auf den Hinweis auf sein Untergewand offenbart als der ewige Hohepriester, der selbst das Opfer wird. Nicht nur Darbringer, sondern auch Gabe. Und dieses vermittelnde Amt zeigt Jesus nicht nur auf der übertragenen Ebene, er vermittelt auch noch ganz sichtbar. An dem Ort, wo Menschen klagen und weinen, schaut er auf andere. Eine zweite Szene, die sich unter dem Kreuz ereignet, ist die zwischen seiner Mutter und dem Jünger, den er besonders lieb hatte. Es standen bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus kümmert sich um den Verbleib seiner Mutter und die wäre ohne einen Versorger wirklich aufgeschmissen. Und Jesus redet seine Mutter nicht an als Mutter, sondern als Frau. Er, der Sohn Gottes, er gehört ihr nicht. Und dennoch liebt Jesus Maria wie eine Mutter und er kümmert sich um sie. Und er kümmert sich auch um Johannes, der ebenfalls am Kreuz steht, neben noch weiteren Frauen, die nicht weiter erwähnt werden. Und Johannes nimmt sie bei sich auf. Ich habe mich gefragt, warum nicht ein anderer Bruder Jesu seine Mutter aufnimmt, aber das wird ja auch nicht erklärt. Aber es wird deutlich, Jesus, der Hohepriester, vermittelt ganz menschlich, ganz praktisch. Danach, als Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Ja. Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie überfüllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihn an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Wieder wird die Schrift erfüllt. Erneut wird klar, das, was hier geschieht, ist keine zufällige Hinrichtung eines belanglosen Menschen. Nein, hier stirbt der Menschensohn, Gottes Gesandter, sein Sohn. Er ist ganz Mensch, er hat Durst und ich denke, Jesus sagt das hier nicht nur als Kalkül, damit irgendeine Prophetie erfüllt wird, sondern er hat echten menschlichen Durst. Und dafür bekommt er billigen Essigwein, den meistens nur die Soldaten tranken. Und doch wird dieser Umstand der Menschlichkeit im gleichen Atemzug beschrieben wie das göttliche Wissen darum, dass nun alles vollbracht war. In der Predigtvorbereitung bin ich allein in diesem Abschnitt auf so viele coole Sachen gestoßen, aber am Dienstag hat die Predigt noch 45 Minuten gedauert, also muss ich das alles wieder streichen. Aber ich bin extrem begeistert von der Tiefe von Gottes Wort. Aber zurück zum Text, wir nähern uns dem Ende. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Er verkündigt und ruft aus, was offensichtlich ist. Der Leidenskampf Jesu ist nun beendet. Er stirbt. Dieser Mann war tot, ganz tot. Und doch meint dieses "Es ist vollbracht" noch viel mehr als ein "Es ist zu Ende". Jesus ruft am Kreuz nur ein Wort aus und Johannes schreibt es dann mit dem griechischen Tetelestai. Tetelestai. Darin steckt das griechische Wort Telos und das heißt Ziel. Hier ist nicht nur etwas zum Ende gekommen, hier ist etwas zu seinem Ziel gekommen. Und zwar die Offenbarung Gottes, die Rettung zum Ziel hat. Nun kann jeder Gott erkennen. Und wieder sehen wir es schon in Jesu Leben. Jesus verkündigt Gottes Willen. Er bringt die Wahrheit. Er ist das lebendige Wort Gottes. Er predigt mit Vollmacht. Er bringt Licht in die Finsternis. Er offenbart den Vater. Jesus ist Prophet. Und Prophet meint im Alten Testament jemanden, der die Wahrheit verkündigt. Ein Prophet ist nicht jemand oder nicht nur jemand, der einen die Zukunft vorhersieht. Er ist kein Hellseher oder Wahrsager, sondern ein Prophet meint einen Beauftragten Gottes. Jesus ist in dieser Funktion auch nicht nur ein Prophet, das gestehen ihm ja auch andere Religionen zu, sondern er ist Gott. Nur 2 Kapitel zuvor sagt Jesus in einem Gebet zu Gott: Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Wenn Jesus hier ausspricht, es ist vollbracht, dann zeigt uns sein prophetisches Amt, dass er Gott offenbart hat und die Wahrheit sagt. In ihm versöhnt sich Gott mit der Welt, aus Liebe. Die Wahrheit ist, Gott versöhnt sich mit dieser Welt. Was hat das nun mit uns zu tun? Das sollte man sich am Ende so einer Predigt ja irgendwie immer fragen. Jesus ist König, Priester und Prophet. Auch in der Situation größter Erniedrigung, ein Skandal und eine Torheit, im Tod eines jungen Mannes zeigt sich, wer dieser wirklich ist. Er ist ganz Mensch, er hat Durst, er leidet, er kümmert sich um seine Mutter. Und doch ist er ganz Gott. Er ist König des angebrochenen Reiches Gottes und damit wichtiger und mächtiger als jeder Herrscher dieser Erde. Er ist ewiger Hohepriester und Opfer, der zwischen Gott und Mensch vermittelt hat, wodurch sich Gott mit seinen geliebten Menschen versöhnt hat. Und er ist Prophet in dem Sinn, dass er ausspricht, was wahr ist. Es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist frei. Was hat das nun mit dir zu tun? Ich würde sagen, alles. Wenn du das glauben kannst und wenn es nur so ein Funken ist, wenn du vielleicht so bist wie dieser Soldat, der später am Kreuz steht und sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Wenn du so einen Funken Glauben haben kannst, ich würde sagen, dann kann sich dein Leben grundlegend und alles, was danach kommt, verändern. Ich würde sagen, dann hat alles Gesagte unmittelbar mit dir zu tun, weil du Jesus dein Leben geben kannst. Ihm, dem Gekreuzigten. Und wie wir in 3 Tagen dann auch voller Freude sagen können, auch ihm, dem Auferstandenen. Amen.